spreche heute mit Dr. Matthias Schäffler von der Uniklinik Köln über das Thema zielgerichtete Therapie. Dr. Schäffler ist Onkologe und gleichzeitig Forscher mit dem Schwerpunkt zielgerichtete Therapie des nicht kleinzelligen Lungenkarzinoms. Dr. Schäffler, wir haben ja im ersten Film ganz viel erfahren. Was ist das überhaupt, diese zielgerichtete Therapie? Treibermutation, Biomarkertestung, also es war ja ein richtiger, ordentlicher Wust an Informationen, den wir dann schön geordnet haben. Heute wollen wir mal über die Therapien tatsächlich direkt sprechen. Diese zielgerichteten Therapien, wo liegt denn der große Vorteil?
Da hatten wir ja beim letzten Video schon ein bisschen über die reinen Wirksamkeitsvorteile gesprochen. Also das ist wirklich kein Vergleich. Ich weiß, als die Immuntherapie aufkam, wurde auch immer sehr viel darauf Wert gelegt, dass da im Überleben am Ende ein Plateau entsteht und so viele Patienten lange leben. Das ist bei der zielgerichteten Therapie seit Jahren das Ziel, dass man da wirklich enorm gute Überlebenszeiten hat. Ansprechend hatten wir angesprochen, das ist unser Fachterminus für eine Verkleinerung des Tumors um mindestens 30%. Da sind wir halt in Gefilden, die wirklich hoch im zweistelligen Prozentbereich sind, 80-90%, was natürlich auch mit einer Befundbesserung einhergeht. Und was, glaube ich, den Leuten, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, erstmal komisch vorkommt, wir reden hier wirklich von Tablettentherapie. Also ich weiß, als wir damit anfingen mit der zielgerichteten Therapie, gab es schon noch ein paar Patienten, die das abgelehnt hatten mit der Begründung, nee, mein Nachbar hat ja eine Chemo bekommen mit Haarausfall, da kannst du doch nicht mit so einer kleinen Tablette ankommen und so. Also man darf nicht unterschätzen, die können schon verdammt viel, auch wenn die nur klein sind ja. Und oral eingenommen werden. Aber da kommen natürlich noch andere Vorteile mit, ne, dass man nicht stationäre Krankenhausaufenthalte hat, dass man die quasi im Alltag einsetzt und damit natürlich auch den Alltag noch weitestgehend normal gestalten kann, weitestgehend den Hobbys nachgehen kann und Sachen machen kann, reisen kann, die man auch sonst machen möchte. Also ich glaube, so von der Normalisierung des Alltags trotz Krebsdiagnose sind die zielgerichteten Medikamente wirklich fantastisch und gut.
Das heißt also bei hoher Lebensqualität, also ich habe auch von Patienten gehört, die durchaus noch weiter arbeiten. Also das ist dann möglich mit zielgerichteter Therapie bei vielen Patienten. Natürlich nicht bei allen. Es gibt ja wahrscheinlich auch da Abstufungen, nehme ich an.
Also ein Fall, der mir wirklich noch vor Augen ist, das war ein Patient mit einer Alkfusion, einer 2013, 2014, der hat die volle Brutalität der Stigmatisierung abbekommen hatte, in dem Sinne, dass er 6 Wochen nach Erstbefund berentet wurde. Er war Dolmetscher für die EU und wollte gerne noch weiterarbeiten. Das hat mich dann relativ viel Zeit gekostet, ihn wieder aus der Berentung rauszubekommen
so,
und wieder
so
arbeitsfähig zu machen.
Ah. Genau.
Und dann hat er auch so ein paar, enorm sympathischer Mensch, hat er auch noch so ein paar Ideen, wie sein Arbeitsplatz in Zukunft aussehen muss mit höhenverstellbaren Schreibtisch und so. Also hat mich ein paar schlaflose Nächte gekostet, da alles zusammenzuschreiben. Genau, also früher war das wirklich automatisch. Also Krebsdiagnose, dann wartete die Krankenkasse ab, bis die Rentenversicherung greift und dann wird sofort ein Berentungsantrag gestellt und wir Ärzte mussten den nach Möglichkeit noch ausfüllen oder so. Das würden wir jetzt gar nicht machen, weil wir auch nicht die Nebenwirkungen zu erwarten haben, die wir von Chemotherapie kennen, ne, wo die roten Blutkörperchen runtergehen und man sehr müde ist oder die Blutplättchen runtergehen und man jetzt vielleicht nicht Kontaktsport oder so machen sollte, sondern sowas haben wir gar nicht. Wir haben da relativ spezifische Nebenwirkungen, die man aber mittlerweile auch ganz gut angehen kann. Und wenn der Patient sich das, Patientin sich das zutraut oder sich dafür in der Lage fühlt, ist eigentlich kein Limit gesetzt oder eigentlich nichts, was da irgendwie eingeschränkt werden müsste.
Okay. Die meisten, also das meist eingesetzte Medikament bei der zielgerichteten Therapie sind die sogenannten Tyrosinkinase-Inhibitoren, wobei das Inhibitoren für Hemmung halt steht. Die Tyrosinkinasen, was genau tun die im Körper? Wofür sind die zuständig?
Also Kinasen nennt man die Proteine in den Zellen, die was machen können, im Sinne von Information oder Energie übertragen können. Also die quasi wie im Stille-Post-Prinzip einmal klopfen können und eine Information weitergeben können. Die werden pauschal als Kinasen bezeichnet. Tyrosin ist eine Aminosäure, die vor allen Dingen dann wichtig ist, wenn man Membranstrukturen hat. Also bei den Tyrosinkinasen ist es so, dass die Kinase unterhalb der Membran, aber an der Membran verbunden ist, weil das halt Rezeptoren sind. Mhm. Das heißt aber auch, dass die Proteine, die in der Zelle sind und nicht an Membranen gebunden sind, sind keine Tyrosin, sondern Serin-Treonin-Kinasen. Also sind auch Kinasen, aber halt mit anderen Aminosäuren, die dann für die Lokalisation ein bisschen besser sind. Genau, die überwiegende Mehrheit der Ziele, die wir haben beim Lungenkrebs, sind Tyrosinkinasen. Und die sind auch Stand jetzt besser therapierbar als nicht-Tyrosinkinasen zielgerichtet. Aber genau, die Eigenschaft ist eigentlich, dass man sagen kann, die hauptsächlichen Tyrosinanteile, die sind wirklich an der Membran, wo dann da die Kinase, wenn Sie sich hier die Membran vorstellen, hier ist der Rezeptor außen und hier kommt dann die Kinase, da ist dann überall Tyrosin. Mhm. Das ist eine Verankerungsaminosäure, die aber auch dazu führt, dass es die Energie in Form von Phosphat übertragen wird. Genau.
Und wie verursachen die dann den Krebs?
Normalerweise sind die super gut reguliert. Also normalerweise sind die Rezeptoren davon abhängig, dass von außen, von der Blutbahn, sogenannter Ligand kommt. Also etwas, was sozusagen die Reaktion in der Zelle auslöst, was von außen an den Rezeptor binden kann. Und eigentlich ist der Clou, dass bei diesen ganzen Signalübertragungen die Proteine optimiert sind, sich sofort zu deaktivieren. Also es wäre, wie gesagt, gerade das stille Postprinzip. Also wenn der Erste dem Zweiten was gesagt hat, dann sagt der Zweite dem Dritten und nicht der Erste dem Dritten noch. Und so ist das eigentlich ganz sauber reguliert und klappt ja auch in den allermeisten Fällen exzellent oder hervorragend in der Zelle. In dem Moment, wo wir Kinase-Mutationen haben, gibt unterschiedliche Gründe, die dann zu einer Überaktivierung führen können. Es kann so sein, dass diese Energiesubstanz, das ATP, stärker gebunden wird oder dauerhaft gebunden wird und gar nicht mehr der Einfluss von außen kommen kann. Das ist so ein bisschen das, was wir vom EGFR kennen. Wir kennen von den Fusionen von ROS1 und ALK, dass der Einfluss eher durch den Fusionspartner kommt, dass er viel mehr dafür sorgt, dass die Kinase sich dimerisiert. Das muss ich vielleicht dazu sagen. Also die Kinase alleine oder der Rezeptor alleine macht noch keine Information normalerweise, sondern er braucht ein Geschwister sozusagen, mit dem er sie kombinieren kann. Und das nennen wir dann Dimerisierung. Also wenn zwei zusammenkommen. Und bei den Fusionen ist es so, dass die meisten Fusionspartner halt Dimerisierung fördern von einer normalen Kinase. Wir haben auch, aber es soll auch nicht zu komplex werden, bei der BRAV600E-Mutation einen Fall, wo es wirklich die Mutation die Kinaseaktivität um 400, 500-fache erhöht, dass da überhaupt keine Dimerisierung mehr nötig ist. Also dass da wirklich das Monomer schon Krebs machen kann und feuert. Aber das sind so die unterschiedlichen Aspekte. Also es ist fast immer mit den Kinasen zu tun, dass die aus irgendwelchen Gründen aktiver sind, als das normalerweise sein sollten.
Und wie funktioniert das dann, dass die gehemmt werden durch die Medikamente?
Da gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte. So die ersten Generationen an Inhibitoren, egal gegen welches Ziel, die haben versucht, diese ATP-Bindungsstelle, also ATP ist sozusagen das Benzin innerhalb der Zelle, was übertragen wird auch, das halt kompetitiv zu binden. Also dass man versucht hatte, Medikamente zu erzeugen, die noch größere Vorliebe für die Bindung haben als das ATP und damit kompetitiv sozusagen in Konkurrenz gehen. Also die Signaltransduktion in der Zelle, die fungiert über Energie. Und das Energie in diesen Zellen ist das ATP. Das ist eine energiereiche Substanz, die von einem Molekül aufs andere übertragen wird sozusagen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie das Benzin der Zelle. Und wenn wir jetzt überlegen, was wir mit den Inhibitoren machen, wenn Sie sich sonst vorstellen, an der Tankstelle wird jemand versuchen, das Benzin in sein Auto Peugeot 106 oder so zu bringen, dann wäre das, was die Inhibitoren machen, quasi den Tankdeckel zuzuschrauben, dass man da gar nicht rankommt. Also man verhindert wirklich die Interaktion des Benzins mit dem Motor, dadurch, dass man da wirklich was zwischenschaltet oder zwischenmacht.
Wir haben ja jetzt über die Tyrosinkinase-Inhibitoren gesprochen. Es gibt ja aber auch noch andere Medikamente, die für zielgerichtete Therapie eingesetzt werden, zum Beispiel fürs EGFR. Das sind die bispezifischen Antikörper oder die Antikörper-Wirkstoffkonjugate. Könnten Sie uns erklären, wie die jetzt funktionieren? Denn das hört sich ja jetzt halt auch an, als wäre das schon wieder so ein ganz komplexes Thema.
Ist es leider auch. Und das Kompliziertere ist eigentlich bispezifische Antikörper. Die versuchen quasi Zellen des Krebses, also krebsspezifische Zellen, zu verbinden mit dem Immunsystem. Das ist also eine Form der Immuntherapie, wo man durch den Antikörper das Immunsystem zum Krebs hinbringt. Das ist sehr vielversprechend und sehr spektakulär, was es da aktuell allerdings beim kleinzelligen Lungenkrebs zu sehen gibt. Die Antibody-Drug-Conjugates, die sind halt erstmal normale Antikörper, die man aber mit Chemotherapie bis an die Zähne bewaffnet hat. Das heißt, da hat man an diese Struktur, das muss man sich so als Y vorstellen, klassischerweise so eine Y-Struktur, an verschiedenen Stellen Chemotherapie dran gemacht. Und die Überlegung ist jetzt, dass diese Antikörper halt spezielle Bindungsstellen an den Zellen haben, krebsspezifische Bindungszellen, zum Beispiel HER2, da binden. Dann machen die allerdings erstmal nicht so viel, weil Antikörper, das wissen wir, können die Zelle nicht zum Selbstmord oder so treiben, sondern dann muss man davon ausgehen oder darauf warten, dass die Zelle auf die Idee kommt, dieses trojanische Pferd sozusagen reinzuholen, abzubauen und dann die Chemo in der Zelle freizusetzen. Das ist auch ein spannender Ansatz, der natürlich nicht so sehr auf molekulare Marker und so abzielt. Die meisten zugelassenen Substanzen setzen keine molekulare Testung von irgendwas voraus, sondern werden einfach entitätsmäßig gegeben. Also bei Urothelkarzinom zum Beispiel wird das gegeben, bei verschiedenen anderen Krebsarten auch. Das ist also so ein bisschen, wird oft als smartere Chemotherapie bezeichnet. Aber es ist schon, wenn man ehrlich ist, sehr viel Chemotherapie und sehr wenig Antikörper, was da wirklich eine Rolle spielt.
Okay, und daher ja auch eben die Verabreichungsform wie klassisch Chemo über Infusion.
Ja, und wie klassische Antikörper. Also die Antikörper würden die Magenpassage nicht überleben. Mhm. Das ist auch so ein Nachteil vielleicht. Aber wenn man hört Antikörper, weiß man, dass das intravenös gegeben werden muss.
Ja, genau. Gibt es denn noch weitere Kinasen? Wir haben über die Tyrosinkinasen jetzt gesprochen. Gibt es noch weitere Kinasen, die eben für Treibermutationen verantwortlich sind?
Ja, wir haben zum einen die, wir sagen dazu im Downstream, ne? Also wir haben den Rezeptoren und dann geht die Information in die Zelle und die ganzen Moleküle, die unter dem Rezeptor sind, sagen wir, sind im Downstream dieses Rezeptors. Dort sind vornehmlich die Serin-Threonin-Kinasen, vielleicht die bekannteste, die Serin-Threonin-Kinase 11, STK11, dann gibt es aber auch die Sachen wie BRAF, mit 2K1 will er jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Also es gibt da Serin-Threonin-Kinasen, die man auch therapeutisch angehen kann, wenn man denn davon ausgeht, dass die Mutationen auch wirklich onkogen sind. Es ist, umso weiter wir von außen in die Zelle gehen, umso seltener werden die Mutationen. Also man hat relativ viel auf der Rezeptorebene, dann hat man Karas sehr häufig, BRAF ist schon relativ selten, MAP2K1 als nächstes ist im Promillebereich und dann wird das immer ganz nah am Zellkern, gibt es eigentlich kaum noch Mutationen. Zusätzlich gibt es aber auch noch einen anderen Signalübertragungsweg, also den wir jetzt genannt haben, das ist der am relevantesten für Lungenkrebs ist. Es gibt aber noch einen anderen, der zum Beispiel bei Brustkrebs oder Darmkrebs, auch bei Lungenkrebs verändert sein kann, aber nicht so häufig. Das ist dieser sogenannte PI3K-Signalweg, der auch von den Rezeptoren und von Karas sozusagen initiiert wird. Da kann man in der Theorie zielgerichtet rangehen. Da sind die praktischen Erfahrungen aber extrem schlecht.
Okay. Wir haben jetzt fast ausschließlich, Sie hatten im ersten Film schon mal einmal kurz CP53 erwähnt, wir haben ja tatsächlich jetzt nur über die aktivierenden Treibermutationen gesprochen. Aber es gibt ja tatsächlich auch welche, die genau das Umgekehrte machen. Deren Funktion aber in dieser Gene war ja nur vorher tatsächlich, Tumor eben zu unterdrücken. Mhm. Nun mutieren die und werden halt dadurch in ihrer ursprünglichen Funktion inaktiviert. Wie genau funktioniert das denn und vor allen Dingen kann man da jetzt auch schon zielgerichtet behandeln?
Wir haben, das ist aufgefallen durch so Untersuchungen, wo man halt Gene ausgenockt hat und gesehen hatte, in dem Moment, wo das Gen ausgenockt ist, entwickelt sich Krebs. Also ne, deswegen hatten die als ganz am Anfang den Namen Tumorsuppressorgene bekommen, weil man davon ausging, dass die in ihrer Normalfunktion Krebsentstehung vorbeugen kann. Das sind letzten Endes verschiedene Moleküle in der Zelle, die wir auch nochmal unterteilen zwischen Gatekeeper, also die aufpassen, dass in dem ganzen Zellzyklus nichts kaputt geht, zwischen Caretaker, also die in dem Moment, wo eine Mutation vorliegt, dafür sorgen, dass die DNA wieder repariert wird, solche Sachen. Aber alles Sammelbegriff Tumorsuppressor-Gene. Und die sind halt im Normalfall dafür da, dass wenn Mutationen spontan entstehen, aus welchen Gründen auch immer, dass sie dann den Zellzyklus anhalten, entweder es schaffen, das zu reparieren, auszutauschen oder womöglich in Selbstmord zu gehen, zu machen. Das heißt, wenn die ausfallen ganz pauschal, dann ist das Risiko, dass man andere onkogene Mutationen anreiht, deutlich erhöht und hat da die Sorge sozusagen, dass an anderer Stelle was entstehen kann. Es ist bei den Tumorsuppressor-Genen so, dass die, wenn die alleine mutiert sind und ausfallen, das meistens nicht so schlimm ist, weil wir haben in unserem Körper immer zwei Kopien von jedem Gen und eine Kopieausfall kann ausgeglichen werden, ohne dass dann Krebs entsteht. Im Moment, wo eine zweite Problematik noch reinkommt oder ein zweiter Ausfall dabei ist, entsteht fast mit Sicherheit Krebs. weil ich das jetzt als Modell nehme, würde ich gerne das Beispiel von den BRCA-Mutationen bei Brustkrebs nennen. Mhm. Das heißt, die sind angeboren und dann kennt man so die Darstellung, wie die Prozentzahlen sind, dann Brustkrebs zu entwickeln oder Karzinom zu entwickeln. Und eigentlich ist BRCA enorm stark da drin, DNA-Schäden zu reparieren. Also wenn ihre DNA normal vorliegt, alles gut. Wenn da so einzelne Brüche drin sind, Single-Strand-Breaks, dann kommt ein Enzym namens PARP, was die sozusagen wieder säubert. Und wenn diese Single-Strand-Breaks noch schlimmer werden, zu Double-Strand-Breaks, also eigentlich die Zelle eher in den Selbstmord gehen müsste, dann kommt BRCA und repariert das wieder. Und da das inaktivierende Mutationen sind, kann man die nicht inhibieren. Das ist halt das Problem, was wir bei allen inaktivierenden Mutationen haben. Das heißt, in diesem Fall machen wir was anderes oder versuchen ganz clever zu sein. Wir hemmen einfach PARP. Wir sorgen einfach dafür, dass die Single-Strand-Breaks viel, viel mehr Double-Strand-Breaks machen und dann irgendwann das BRCA-System auseinanderfliegt.
Ein Umweg quasi.
Ein Umweg, ja. Genau. Ja. Und das ist rein theoretisch natürlich so, dass wenn Sie irgendwo einen Funktionsausfall haben, dass Sie irgendwie zur Folge haben, dass das was anderes aktiviert ist. Das klappt nicht so gut, wie wir uns das vorstellen. Also das ist eher schlecht und da diskutieren wir auch mit dem Molekularpathologen immer mal wieder drüber. Es gibt aber ein relativ populäres Beispiel, weil das ganz, ganz, ganz aktuell ist. Es gibt, das hatten Sie angesprochen, die TP53-Mutationen. TP53-Mutationen sind wirklich die mit Abstand wichtigsten Aufpasser in der Zelle. Die haben ganz viele Funktionen, also Selbstmord einleiten und so weiter, Double Strand, also wirklich alles. Und bei denen ist es so, dass es da spezifische Formen gibt, die auch inaktiviert mutiert sind. Aber wo man, also können Sie sich das vorstellen, die sind zusammengebrochen und es gibt Medikamente, die man da reinschieben kann, dass sie wieder ihre normale Funktion bekommen. Richtig heiß, richtig in Diskussion. Mal gespannt, wohin das geht.
Wir haben ja jetzt ganz viel von Ihnen über die zielgerichteten Therapien schon gehört. Und vor allen Dingen über ihre hohe Wirksamkeit auch. Und hohe Wirksamkeit geht ja doch immer Hand in Hand mit Nebenwirkungen. Gibt es typische Nebenwirkungen, die zu erwarten sind, wenn man einen Tyrosinkinase-Inhibitor nimmt? Oder ist das je nach Medikament unterschiedlich?
Ja, das ist je nach Medikament unterschiedlich. Das ist sozusagen auch eine Seite der zielgerichteten Therapie, dass wir ja ganz spezifische Proteine sozusagen angehen wollen. Und dann natürlich die Frage ist, inwiefern die Hemmung den Wildtyp, also die nicht mutierte Form betrifft und inwiefern oder wie spezifisch das für die Mutation letzten Endes ist. Wir hatten, weil wir da schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, EGFR ist der mit Abstand wichtigste Faktor in Haut, in Muskeln, in der Sportphysiologie, geht alles über EGFR. Das heißt, wenn ich das blockiere und auch den Wildtyp blockiere, dann kann ich durchaus mit Muskelkrämpfen rechnen, dann kann ich durchaus mit Hautnebenwirkungen rechnen. Und Ähnliches. Also das kann man wirklich dem Wildtyp-Protein sozusagen ableiten. Das ist aber unterschiedlich. Wir wissen von MET-Inhibierung, dass das mit Flüssigkeiteinlagerungen einhergeht. Wir wissen von, was haben wir denn noch? Das sind eigentlich so die gängigsten. Genau, wir wissen, einige sind ein bisschen toxischer auf Leberebene, andere nicht. Aber das ist wirklich von eigentlich nicht nur Substanz zu Substanz, sondern von wirklich Ziel zu Ziel unterschiedlich.
Das heißt also, der Tyrosinkinase-Inhibitor hemmt nicht nur das mutierte Gen, sondern auch das Wildtyp-Gen.
Testet man zumindest immer. Also das ist in der Arzneimittelentwicklung, wird das über Zahlenwerte durchgegeben. Im Optimalfall nur das mutierte. Und umso besser die Inhibitoren aktuell werden, umso mehr geht es auch in die Richtung. Wir haben ein anderes Problem, dass die Ziele sich ähnlich sein können. Also es kann sein, dass eine ALK-Fusion und eine ROS1-Fusion, wo die Kinasen schon gewisse Ähnlichkeiten haben, dass die halt beide von einem Inhibitor abgedeckt werden können. Oder EGFR und HER2, die sich sehr ähnlich sind. Und das ist natürlich in dem Moment, wo man jetzt an NTRK zum Beispiel denkt, was auch nochmal ähnlich ist und was halt eher neurologische Nebenwirkungen hat, eher ein Touch undankbar. Man versucht, es so spezifisch wie möglich zu machen. Es gibt aktuell klinische Studien, die laufen für ROS1 und für ALK-Inhibitoren, die explizit sagen, bei uns ist die Wirksamkeit auf die Zielstrukturen extremst gut und die auf die anderen Kinasen extremst schwach. Also wirklich sehr, sehr spezifisch. Aber das kommt, ne? Also das ist wirklich, da sieht man wirklich die Entwicklung, wie man am Anfang halt alle Nebenwirkungen immer hatte und bis jetzt wirklich immer besser wird, weil keine stärkere Wildtyphemmung mehr da ist.
Patienten haben ja eben oftmals Angst vor den Nebenwirkungen. Sind die denn in irgendeiner Art und Weise behandelbar, abzuschwächen, zu regulieren?
Ja, das ist eigentlich für alle ganz gut beschrieben. Klar, neurologische Nebenwirkungen sind natürlich schwerer in den Griff zu bekommen als jetzt zum Beispiel ein Hautausschlag oder Ähnliches. Aber per se ist es so, dass man die allermeisten wirklich in den Griff bekommt. Also das ist seltenst, zumindest bei den erfolgreichen zielgerichteten Therapien, das ist bei anderen vielleicht nicht so, aber bei den erfolgreichen zielgerichteten Therapien keine hohe Abbruchrate auch wegen Nebenwirkungen hat. Das ist anders bei denen, die nicht ganz so gut wirken und die auch durchaus mehr Nebenwirkungen per se haben. Also das kann man nicht ganz wegdiskutieren, dass da schon immer noch starke Wirkung bei ist. Aber eigentlich kriegt man da relativ schnell den Clou sozusagen raus, womit man es wirklich zu tun hat, worauf am besten zu achten ist und wie man damit am besten umgehen kann. Zu den Nebenwirkungen ist eine Sache vielleicht ganz spannend. Das haben wir auch mal zumindest in einer Studie analysiert mit EGFR-Inhibitoren. Es ist so, die kommen wirklich am Anfang. Also das höchste Wahrscheinlichkeit, dass man eine der aufgelisteten Nebenwirkungen bekommt, ist in den ersten Wochen. Das Gute ist, das normalisiert sich dann aber. Über den Laufe der Zeit normalisiert sich das wieder. Und zum Beispiel, was wir bei EGFR hatten, diesen starken Hautausschlag, so nach 2 Jahren Therapie kam der halt nicht mehr. Ne? Also das war dann wirklich eine komplette Gewöhnung daran.
Wobei das natürlich auch schon mal eine Zeit ist, mit dem Hautausschlag zu leben. Ja.
Oh ja, also 2 Jahre für mich jetzt konkret bei einem Patienten. Okay. Ich wusste, dass wir 2 Jahre diskutiert hat, wenn man sein Antibiotikum nicht mehr absetzen könnte.
Ja. Es gibt ja aber doch tatsächlich leider auch die Fälle, wo die Nebenwirkungen so schwer sind, dass die Therapie erstmal pausieren muss oder dann halt langfristig die Dosis reduziert werden muss. Schränkt das irgendwie die Wirksamkeit der Therapie ein? Gibt es da irgendwelche Probleme?
Ja, kann schon, muss man ganz klar sagen. Es ist so, die Tabletten oder Therapie in Tablettenform, das heißt, die nimmt man an einem Tageszeitpunkt ein und dann verteilt sich das ja im Blut und das macht man dann über mehrere Tage. Und worauf ich hinaus will, ist, dass man irgendwann so eine gewisse gleichmäßige Levels im Blut haben. Und das sind die Levels, die auch antizipiert worden sind als die wirksamen Levels. Das heißt, da dann zu sagen, man nimmt einfach weniger ein, muss man davon ausgehen, dass diese Linie mit dem Level halt einfach runtergeht. Und dann kann es sein, dass man unterhalb der Grenze ist, wo man therapeutisch wirksam ist. Wenn man bei Nebenwirkungen natürlich oberhalb der Grenze ist, wo es toxisch ist, aber das ist alles so wirklich ein Hin und Her mit den Wirkspiegeln. Das, was ich jetzt beschrieben habe, das nennt man Steady State. Also das ist was eigentlich über ein paar Einnahmen erst sich etablieren muss, was auch nicht nach sofortigem Absetzen beendet sein kann. Noch komplizierter ist das mit diesen Wirkspiegeln, wenn jetzt jemand auf die Idee käme, das eigenhändig zu ändern. Also das wirklich auf gar keinen Fall zu empfehlen ist, dass man zum Beispiel an einem Tag mal 3 Tabletten nimmt, dann merkt, das verträgt man nicht so gut, dann vielleicht 4 Tage Pause macht und so. Das sollte auf gar keinen Fall passieren. Man kann natürlich unter ärztlicher Aufsicht versuchen, eine Dosis zu adaptieren, die man dann gut verträgt und die man gut nehmen kann, womöglich noch mit Begleitmedikationen daran zu gehen. Hatte ja gerade einen Hautausschlag genannt, den kann man natürlich auch mit anderen Medikamenten wirklich angehen. Aber was wirklich wichtig ist, dass das keine eigene Entscheidung ist, so aus gut Glück heraus oder auf gut Glück, das einfach mal auszuprobieren, dann zerschießt man sich alles, was man so an guter Wirksamkeit im Körper verspricht und provoziert womöglich noch zusätzliche Nebenwirkungen.
Wir haben über die Wirksamkeit gesprochen, aber leider gibt es ja doch auch die Fälle, wo von Anfang an der Tyrosinkinase-Inhibitor nicht wirkt, also sprich der Tumor überhaupt nicht reagiert. Wie kommt das denn? Sie hatten also gesagt, 80% ansprechen, dann gibt es eben offensichtlich 20%, wo das nicht so ist. Wie hängt das zusammen?
Die 20%, die nicht ansprechen vorab, das ist ein richtiges Problem, wo sich auch viele Leute wirklich Kopf zerbrechen für die einzelnen Mutationen. Natürlich können wir gucken, ob es per se Eigenschaften gibt, Co-Mutationen oder Ähnliches, die da in irgendeiner Form für diese primäre Resistenz verantwortlich sind. Aber das ist, wie gesagt, schon kritisch. Man muss allerdings dazu sagen, ansprechen heißt ja die Verkleinerung. Und wir müssen ja davon ausgehen, dass so ein Krebs nicht nur aus Krebszellen besteht. Da sind ja auch noch Gefäße drin und so weiter. Das heißt, wenn ich auch was Hochwirksames gebe, kann es ja sein, dass sich gar nichts tut, ne, und der Tumor gleich bleibt. Wir sagen dann Krankheitsstabilität. Und das kann ja auch mal durchaus ein paar Jahre gehen. Aber auch bei solchen Patienten gucken wir genau hin, woran es liegen könnte, warum die einfach nicht kleiner werden, was da genau das Problem ist.
TKIs, so wirksam sie sind und solange sie halt ja auch wirklich im Vergleich zu anderen Therapien in hohen Stadien, mit dem Stadium 4, dem metastasierten Stadium wirken, irgendwann wirken sie ja einfach nicht mehr. Das kann nach einem Jahr, nach zwei Jahren oder auch nach 10 oder 15 Jahren sein. Grund dafür sind sogenannte Resistenzmutationen. Was hat es damit auf sich?
Da bleibe ich ganz gerne beim Bild von der Tankstelle und dem Benzin sozusagen. Also das häufigste oder zumindest pro Mutation unterschiedlich, aber am allerhäufigsten sehen wir, dass sie den Deckel nicht mehr draufgeschraubt bekommen. Dass sich quasi der Tank so verformt hat unter Therapie, dass sie den Deckel nicht mehr draufpacken können und man wieder Benzin in den Motor bekommt. Also das chemisch gedacht, dass die Bindungsstelle sich verändert hat und nicht mehr zulässt, dass das Molekül andocken, also dass die Substanz andocken kann an das Molekül. Das ist eigentlich die häufigste Sache. In solchen Fällen sprechen wir von On-Target-Mutationen. Das heißt also, das, was ich eigentlich binde, ne, oder eigentlich versuche zu interagieren, das hat sich so verändert, dass ich da nichts mehr hinbekomme. Und ich finde, da passt das Bild, was ehrlich gesagt nicht von mir ist, mit dem Tank sehr, sehr gut. Die andere Möglichkeit, die auch besteht, und die ist je nachdem, zum Beispiel durchaus bei den Fusionen, meines Erachtens häufiger als bei den Punktmutationen oder so, das sind Off-Target-Mutation. Das heißt, dass sich oder der Tumor sich irgendwie so eingestellt hat auf die Therapie, dass er nicht primär was an dem eigentlichen Molekül, an der eigentlichen Kinase oder so ändert, aber dass stattdessen irgendein Weg hochgefahren ist, ein Signalübertragungsweg. Das können dann Expressionen, Amplifikationen und so sein, die dann hochgefahren sind. Wichtiger Unterschied zwischen den beiden ist, dass im ersten Fall bei den On-Target-Mutationen, da müssen Sie den Deckel ändern. Ne, da haben Sie keine Chance, irgendwie noch was dazuzunehmen. Also wenn der Tankdeckel nicht draufpasst, dann muss da ein neuer Deckel hin. Das heißt, Sie müssen die Therapie ändern. Bei dem Fall, wo von außen noch irgendwie mehr kommt, also wo vielleicht noch jemand auf der anderen Seite einen Tank eingebaut hat und da auch Benzin reinkippt, da müssen Sie natürlich zusätzlich ran. Das heißt, da würden Sie mit Ihrem ursprünglichen Medikament dabei bleiben, aber zusätzlich halt noch eines, um die andere Tankfüllung sozusagen zu verhindern.
Und die andere Tankfüllung wäre dann ja eine andere Treibermutation, die hinzukommt. Genau. Also hätte der Patient zwei Treibermutationen im Endeffekt.
Würde man schon, wenn es so eine starke Resistenz macht, würde man sagen, das ist eine Treibermutation. So ganz, sagen wir mal so, das Vorteilhafte an der Sache ist, dass nicht unendlich viele Treibermutationen in einer Zelle vorkommen können. Man geht so davon aus, dass maximal zwei onkogene Mutationen in einer Zelle leben. Ansonsten macht das viel zu viel Stress für die Zelle und kriegt man den meisten nicht hin. Das heißt, es ist in dem Fall, wo man was als Resistenzmechanismus hat, was zusätzlich einen Treiber darstellt und das inhibiert, muss man jetzt nicht die Sorge haben, dass da noch was on top kommt, sondern dann wäre sozusagen die nächste Überlegung, ob da nicht womöglich dann on target irgendwas passiert.
Ah, okay. Nachdem wir jetzt ganz viel über die Vorteile gesprochen haben, stellt sich natürlich tatsächlich trotzdem für die meisten Patienten die Frage, können diese Tyrosinkinase-Inhibitoren, kann zielgerichtete Therapie den Lungenkrebs heilen?
Nein, das ist aber auch nicht der Anspruch, den wir haben. Also wir gehen schon davon aus, dass wir eine mehr oder weniger dauerhafte Veränderung haben. Heilen hieße ja wirklich alles wegzubekommen an Zellen und dazu ist das zu komplex und zu kompliziert auch. Für uns ist das therapeutische Ziel, dass wir es chronifizieren können, dass wir daraus eine chronische Erkrankung machen können. Deswegen ist dieser Heilungsbegriff, glaube ich, auch manchmal ein bisschen überstrapaziert, weil wir würden ja auch nicht diskutieren, einen Blutdruck oder einen Diabetes zu heilen. Also das ist wirklich so, dass wir auf gar keinen Fall versprechen können, den Krebs auch immer wegzubekommen oder generell wegzubekommen, sondern dass da das therapeutische Ziel ganz klar ist, so gut wie möglich, so lange wie möglich mit dem Tumor zu leben.
Okay, danke schön. Dann bedanke ich mich bis hierher erstmal bei Ihnen. Wir machen ja aber noch weiter. Wir haben noch einen dritten Teil. Und in dem dritten Teil sprechen wir dann über das Thema Resistenzmutation und Dr. Schäffler gibt noch einen kleinen Ausblick, was denn Lungenkrebspatienten noch an guten Lösungen für die Zukunft zu erwarten haben. Dankeschön.
Danke.